Ja, Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und nicht im Schwimmbad oder sonst wo. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich richtig. Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit dem Thema Visionen und ich bin total begeistert von dieser Predigtreihe, weil das etwas mit meinem Leben macht und weil ich davon überzeugt bin, dass das etwas in unserem Leben macht, in unserem Gemeindeleben. Ich glaube, dass diese Predigtreihe und das, was daraus entstehen wird, etwas Gutes ist, etwas Segensreiches, nicht nur für dein persönliches Leben, nicht nur für uns als Gemeinde, sondern ich glaube für die ganze Region, in der wir hier sind. Wiederholung ist die Mutter des Lernens, deswegen ganz kurz nochmal für euch, wenn ihr nicht dabei gewesen seid, ganz kurz zur Wiederholung. Übrigens, man kann unsere Predigten jetzt auf unserer Homepage nachhören. Halleluja, vielen Dank, Angela, die hat das gemacht, also wenn du da manche Predigten nachhören wirst. Also ganz kurz zur Wiederholung, wir hatten begonnen zu fragen, was ist eigentlich eine Vision? Und der Marc hat uns da so wunderbar in das Thema reingeführt und gesagt, wie die Vision ist ein Bild, ein gottgeschenktes Bild von der Zukunft, das in uns Leidenschaft, das in uns ja Hingabe weckt. Warum? Weil es uns motiviert, weil es uns voranbringt, weil wir sagen, ja, da wollen wir hin, das hat Gott mir aufs Herz gelegt, das möchte ich tun. In diesem Zusammenhang haben wir uns mit dem Apostel Paulus beschäftigt, der eine radikale Lebensneuausrichtung durch eine Vision bekommen hat und wirklich viel für das Reich Gottes bewegen konnte. Wir haben in der darauffolgenden Woche uns damit beschäftigt, was ist eigentlich Gottes Vision für diese Welt? Also was möchte eigentlich Gott in dieser Welt tun? Und wir haben gesagt, Gottes Vision sind eigentlich Menschen. Er möchte, dass Menschen errettet werden. Der Schöpfer dieser Welt überlässt diese Welt nicht selbst, sondern er hat sich vorgenommen, diese Welt zu retten. Und er möchte dich und mich dazu gebrauchen. Wir sollen Ebenbilder Gottes sein in unserem Alltag. Das, was wir sind, das, was wir tun, soll die Liebe Gottes in unserem Leben widerspiegeln. Und dann hat der Marc letzte Woche die Frage gestellt, ja, wie empfange ich denn eine Vision? Und wir haben gehört, dass es ganz unterschiedliche Arten gibt, wie Gott uns eine Vision schenkt. Die entscheidende Sache ist, dass du mit einem offenen Herz und mit einem fragenden Herz zu Gott kommst und sagst, Gott, was hast du eigentlich für mein persönliches Leben geplant? So, und wir wollen heute die Frage stellen, wie können wir eine Vision frisch halten? Weil die beste Vision, die Gott uns schenkt, bringt nichts, wenn wir diese Vision nicht in die Tat umsetzen. Eine Vision, die Gott uns gibt, fordert uns ohne Frage heraus und motiviert uns. Aber weißt du, das Ziel ist ja nicht, dir ein schönes Bild von der Zukunft zu geben, sondern Gottes Ziel, Gottes Plan und Gottes Absicht ist ja, dass dieses Bild einmal Wirklichkeit wird in deinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich frage mich manchmal, wie viele der Träume Gottes nicht in der Vergangenheit einfach gestorben sind. Wie viele Träume nicht wirklich verwirklicht worden sind. Ich weiß nicht, was Gott dir schon mal so aufs Herz gelegt hat, was du tun sollst, oder was Gott dieser Gemeinde mal aufs Herz gelegt hat, was sie tun soll. Wie viele von diesen Dingen sind eigentlich Wirklichkeit geworden? Wie viele von diesen Dingen sind wirklich anfassbar Realität geworden? Und damit das nicht passiert, damit eine Vision nicht verloren geht, wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Also vom Traum zur Wirklichkeit eine Vision frisch halten. Wir wollen nicht beim Träumen stehen bleiben, wir wollen nicht beim Theoretisieren stehen bleiben, sondern wir als Gemeinde, ich persönlich wünsche mir, dass das, was Gott mir aufs Herz legt, was Gott dieser Gemeinde aufs Herz legt, dass das wirklich Realität wird. Und dazu möchte ich erstmal aufreißen, was vielleicht das Problem dafür ist, dass wir eine Vision vergessen. Ich möchte von drei Helfen sprechen, die uns helfen, ja, eine Vision im Blick zu halten und von einer wichtigen Haltung, die dazu notwendig ist. Kommen wir mal zum ersten Punkt, das Problem. Wir verlieren das Wesentliche oft aus dem Augen oder aus dem Blick. Ich glaube, wir müssen zugeben, wir Menschen sind einfach grundsätzlich irgendwie vergesslich oder wir verlieren Dinge aus dem Blick. Wir vergessen Dinge. Und wenn du davon nicht überzeugt bist, dann würde ich dich mal fragen wollen, worüber habe ich vor einem halben Jahr gepredigt? Also wenn du mir das sagen kannst heute, ohne dass du in deine Notizen reinschauen kannst, sondern einfach nur in deinem Kopf, dann nehme ich dir ab, dass du nicht vergesslich bist. Natürlich ist es so, der eine oder andere ist mehr vergesslich. Also ich bin zum Beispiel viel mehr vergesslich, ne? Also was hier reingeht, das geht manchmal da raus, wenn ich mir das nicht aufschreibe. Aber grundsätzlich ist der Mensch so gestrickt, grundsätzlich ist das menschliche Gehirn so gestrickt, dass wir zwar viele Dinge irgendwie aufnehmen, aber das wenigste von dem, was wir aufnehmen, landet wirklich dann in unser Gedächtnis, so dass wir es verinnerlichen, so dass es Teil unserer Wirklichkeit wird. Das ist einfach, so ist unser Gehirn gestrickt, so sind wir Menschen gestrickt. Uns geht es so und Generationen vorher ging es so. Und weißt du was, selbst Gottes auserwähltes Volk Israel ging es so. Denn Gott hatte eine Vision, Gott hatte einen Plan für sein Volk. Er wollte, dass durch das Volk Israel Gottes Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, seine Liebe unter den Völkern bekannt gemacht wird. Das war Gottes Vision, das war Gottes Plan, das war Gottes Absicht für sein Volk. Das hatte er sich vorgenommen, das wollte er durch sein Volk tun. Aber wisst ihr was? Das Volk Israel hat diese Gebote und dieses Ziel und diese Vision aus den Augen verloren. Ja, sie haben es sogar umgedreht. Sie haben sich nicht auf das konzentriert, was Gott in irgendeiner Form wichtig ist, sondern sie haben genau das Gegenteil gemacht. Und deswegen spricht zum Beispiel Gott in Jesaja 17, Vers 10 zu seinem Volk und sagt, ja, du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Fels deiner Zuflucht. Ja, du hast vergessen deinen Gott, du hast das vergessen, was meine Vision für dich ist. Oder in Jeremia 13, Vers 25, da redet Gott zu seinem Volk und sagt, das ist dein Los, dein von mir zugemessenes Teil, spricht der Herr, weil du mich vergessen und auf Lüge vertraut hast. Lasst uns mal vergessen sagen, vergessen. Das, so sind wir gestrickt. Wie konnte das passieren? Nun, wenn wir in die Verse drumherum ein wenig schauen, Texte gehören ja immer in ihrem Zusammenhang ausgelegt, dann kriegen wir ein Verständnis dafür, was eigentlich passiert ist. Das Volk Israel hat sich zum Beispiel auf heidnische Partner, auf falsche Partner eingelassen. Sie haben nicht mehr Gott vertraut, sondern sie haben entweder auf falsche Partner sich eingelassen oder auf ihre eigenen Anstrengungen vertraut. Das hat einen falschen Eindruck bei ihnen hinterlassen. Sie dachten, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Wir werden schon irgendwie beschützt werden, aber das war ein großer Fehler. Das Volk Israel hat die Boten Gottes, seine Propheten nicht gehört. Sie haben Gottes Reden nicht mehr wahrgenommen. Gott konnte zu seinem Volk nicht mehr durchdringen. Das Volk ist stolz geworden. Das Volk wurde hochmütig und lasst es mich mal so sagen, das sind Visionskiller Nummer eins. Wenn wir stolz werden, wenn wir hochmütig werden und wenn wir uns auf unsere glorreiche Vergangenheit, uns auf unsere glorreiche Geschichte verlassen und sagen, alles wird irgendwie gut. Es ist schon immer irgendwie gut gegangen. Habt ihr schon mal gehört, irgendwie so im Kölner Raum, da sagt man, das ist schon alles irgendwie gut gegangen. Aber das ist ein großer Fehler, wenn wir die falsche Perspektive einnehmen. Und dann schließlich war mangelndes Gottesvertrauen ein Punkt dafür, dass man sich auf heidnische Kulte eingelassen hat, auf fremde Religionen. All das führte dazu, dass Gottes Plan, Gottes Absichten, Gottes Visionen aus den Augen verloren gegangen sind. Ich entdecke hierin ein ganz wichtiges Prinzip für dich, für mich, für uns als Gemeinde. Wenn du auf deine Umstände schaust, wenn du dich mit falschen Partnern einlässt. Und Partnern meine ich jetzt nicht grundsätzlich Menschen, sondern Gedanken, Philosophien, was auch immer. Und wenn du das Reden Gottes in deinem Leben vernachlässigst, dann wird deine Vision verloren gehen. Dann magst du die beste Vision von Gott bekommen haben. Aber wenn du auf deine Umstände schaust, wenn du auf andere Dinge vertraust, wenn du dich auf Dinge einlässt, die nicht Gott meinen, dann geht deine Vision, die Gott dir geschickt hat, Stück für Stück verloren. Das passiert dir persönlich, das passiert aber auch uns als Gemeinde, wenn wir allein auf das schauen, was wir sehen. Aber umgekehrt gilt das Gleiche. Wenn wir auf Christus schauen, wenn wir auf die Allmacht Gottes vertrauen, dann wird unsere Vision trotz Schwierigkeiten stärker und stärker und stärker werden. Amen. Wenn wir nicht auf unsere Umstände schauen, sondern durch die Umstände hindurchblicken und Gottes Möglichkeiten darin sehen und Gottes Möglichkeiten darin wahrnehmen, dann werden wir trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen stark und die Vision wird irgendwann Wirklichkeit werden. Der Traum wird irgendwann fassbar, er wird irgendwann Realität. Also das ist das grundsätzliche Problem, dass wir die Vision aus den Augen verlieren, weil wir uns auf falsche Dinge einlassen. Aber weißt du, das Wort Gottes gibt uns auch eine Hilfe und das ist mein zweiter Punkt. Die Hilfe oder besser gesagt die Hilfen. Ich meine, dass wir aus dem Wort Gottes ganz praktische Dinge herausarbeiten können, die uns helfen können, dass wir das Wesentliche im Blick behalten können. Das Wesentliche in unserem Leben, eine Vision, ein Auftrag, ein Ziel, dass wir es nicht aus den Augen verlieren können. Und da gibt es ganz viele Dinge, der Einfachheit halber möchte ich einfach mal drei nennen heute Morgen hier. Erstens sollen wir über eine Vision betend nachdenken. Über eine Vision betend nachdenken. In dem Buch Josua Kapitel 1 Vers 8, da gibt Gott seinen Diener Josua einen ganz klaren Auftrag. Und da heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest. Und nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Damit wir uns nicht missverstehen, das ist ganz wichtig hier, eine Vision ist niemals gleichzusetzen mit dem unfehlbaren Wort Gottes, okay? Also sobald jemand eine persönliche Offenbarung über Gottes Wort stellt, sollten wir so schnell wie möglich die Flucht ergreifen und zu sagen, lass mich mit deiner Vision in Ruhe. Ja, eine Offenbarung Gottes, eine Vision, die du schenkst, wird niemals die Qualität, niemals die Kraft, niemals die Dauerhaftigkeit und niemals die Power haben, die in dem Wort Gottes steckt. Amen. Das ist ganz wichtig, dass wir beachten müssen, wenn wir von Visionen sprechen. Wir haben das Wort Gottes, da hat Gott grundsätzlich geredet und da ist Kraft drin, da ist Dauerhaftigkeit drin. Jesus sagt, ein Strichlein aus dem Wort Gottes wird nicht vergehen, eher vergehen Himmel und Erde. Und nichtsdestotrotz entdecke ich hier ein Prinzip, vielleicht eine Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen können. Weißt du, wenn wir über Vision sprechen und wie wir Vision frisch halten, glaube ich, ist es wichtig, dass wir über unsere Visionen ständig beten. Also wenn Gott dir eine Vision geschenkt hat, wenn Gott mir eine Vision geschenkt hat, wenn Gott uns eine Vision geschenkt hat, dann ist es wichtig, dass wir darüber betend nachsinnen, dass wir das in unserem Herzen bewegen, immer wieder unsere Träume, unsere Visionen vor Gott bringen. Ich glaube, dass dadurch eine geistliche Frische erhalten bleibt. Warum ist das so? Na, erstens bringen wir das zurück, was wir meinen, von Gott empfangen zu haben. Denn was haben wir gesagt? Eine Vision ist ein von Gott geschenktes Bild über das, was er tun möchte. Und wenn wir über diese Vision, die Gott uns geschenkt hat, betend nachdenken, dann bringen wir es im Gebet zurück und sagen, Herr, das hast du gesagt, was du tun möchtest. Diese Vision hast du uns geschenkt. Ich bringe es dir im Gebet. Und was passiert in dem Reden mit Gott über diese Vision, über diese Dinge, kann Gott zu uns reden. Er kann uns zum Beispiel sagen, welchen nächsten Schritt wir gehen sollen. Oder er kann zu uns reden und sagen, dass wir nicht besorgt sein sollen über unsere Umstände, dass das zum Beispiel Teil des Planes Gottes ist. Also wenn Gott dir eine Vision für dein persönliches Leben geschenkt hat, wenn Gott dir eine Berufung geschenkt hat, dann möchte ich dich herausfordern, dass du beginnst, betend darüber nachzudenken, betend darüber nachzusinnen, diese Dinge Gott zurückzugeben und zu hören, was Gott dir sagen möchte. Wenn wir das tun, bleiben wir geistlich frisch, dann bleiben wir geistlich gesund. Amen. Dann mögen die Umstände schwierig sein, dann mögen Menschen zu uns sagen, du bist verrückt, du bist bekloppt. Ja, du hast dir selber was ausgedacht, aber du bleibst was? Geistlich frisch, weil du mit Gott über deine Vision im Gespräch bleibst. Zweitens, wir sollen einer Vision ein Zeichen geben. Der Vision ein Zeichen geben. Also das Volk Gottes sollte nicht nur über das Wort Gottes Tag und Nacht nachsinnen, sondern es wurde auch dazu angehalten, dem Wort Gottes einen Gegenstand zu geben. Weißt du das? Hast du schon mal gehört? 2. Mose 13, Vers 9. Da heißt es, es sei dir ein Zeichen an der Hand und eine Erinnerung an der Stirn, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Interessanter Vers, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem jüdischen Gottesdienst gewesen seid. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, was Gott damit meint, oder besser gesagt, was das Judentum daraus gemacht hat. Also sehr fromme Juden tragen immer einen sogenannten Tefillin mit sich. Das ist ein Gebetsriemen, und mit dem wickeln sie das Wort Gottes an ihre Hand. Das sind oft so schwarze Bänder an ihrer Hand und an ihrer Stirn, wenn sie beten, um das, was Gott seinem Volk hier beauftragt, zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Israel gewesen bist. Als wir vor 3 Jahren in Israel waren, da haben wir überall diese orthodoxen Juden gesehen mit den Gebetsriemen, mit den Gebetsbändern, wo sie versuchen, genau das zu erfüllen, was Gott hier in seinem Wort sagt. Diese Gebetsriemen tragen sie immer mit sich. Wir Menschen leben von Symbolen, weißt du das? Wir kommunizieren über Symbole, wir lehren über Symbole und wir catchen über Symbole. Wir brauchen Symbole, um uns an Dinge zu erinnern. Wisst ihr, die meisten von uns, hoffe ich doch, die verheiratet sind, tragen ein Symbol an ihrem Finger. Und das ist was? Der Ehering. Der sollte dich daran erinnern, dass du vor 15, 20 Jahren oder Monaten deinem Ehepartner ein Versprechen gegeben hast und gesagt hast, ich will dir treu sein. Ich möchte mit dir durch dick und dünn gehen. Ich erkenne dich als meinen Ehepartner an und wir wollen gemeinsam einen Bund schließen. Dieser Ehering ist ein Symbol für das, was du versprochen hast an deinem Hochzeitstag oder vor dem Standesbeamten. Und wisst ihr, es gibt Hunderte, tausende Symbole, die du ganz unterbewusst wahrnimmst. Wisst ihr, wenn ich mit meiner Familie auf der Autobahn fahre und meine Tochter so ein großes Schild sieht, roter Grund mit so 2 gelben Halbkreisen, dann braucht sie gar nicht lesen zu können. Sie weiß ganz genau, Papa, wollen wir zu McDonald's? Sie kann auch nicht lesen. Aber sie erkennt die Schilder. Und ich sag dir was, wenn du im Straßenverkehr bist, dann siehst du tausende von Symbolen und Schildern und weißt, wie du dich verhalten musst. Du weißt es grundsätzlich, ob du das immer so tust. Weiß ich nicht, ich habe letztens wieder einen Brief von der Stadt Bochum bekommen, einen wunderschönen Brief von der Stadt Bochum. Ja. Und ich, um ganz ehrlich zu sein, ich habe gedacht, ich bin geblitzt worden, weil ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Aber das bin ich gar nicht, sondern ich bin einfach zu schnell gefahren, weil diese Lärm und Staub, Feinstaub und so weiter. Naja, und eigentlich war da auch so ein Schild, ne? 30 soll ich fahren. Ich bin nur 7 Kilometer schneller gefahren, jetzt muss ich 15 Euro zahlen. Also unser ganzes Leben hängt davon, dass wir Symbole haben für Dinge, die wir tun sollen oder für Dinge, die wir eben nicht tun sollen. Unser ganzes Leben ist davon bestimmt. Das nimmt unser Unterbewusstsein wahr. So, und wenn wir darüber sprechen, wie halten wir eine Vision frisch? Also wie halten wir eine Vision geistlich lebendig? Dann ist es wichtig, dass wir dafür ein Symbol finden. Dass wir das versymbolisieren und sagen, hey, das ist unsere Vision, da möchte ich hin. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Auf jeden Fall soll es etwas sein, das vielleicht dir täglich über den Weg läuft. Etwas, womit du regelmäßig Kontakt hast, das dich daran erinnert, hey, das ist meine Vision, das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Absicht für mein Leben oder für uns als Gemeinde. Genauso wie die frommen Juden ihre Gebetsriemen tragen, um sich an das Wort Gottes zu erinnern. So sollen wir oder so dürfen wir oder so können wir, wenn wir eine Vision frisch halten wollen, dieser Vision ein Symbol geben. Eine dritte Hilfe, die uns hilft, geistlich frisch zu bleiben, wenn wir von Vision sprechen. Das ist eine Vision laut vorlesen und erklären. Eine Vision laut vorlesen und erklären. Also nochmal, wenn wir eine Vision frisch halten wollen, dann ist es notwendig, dass wir betend darüber nachsinnen. Wenn wir eine Vision frisch halten wollen, wenn du eine Vision hast für dein Leben, dass du das mit einem Symbol verbindest. Weißt du, all diese Dinge, das sind sehr persönliche Dinge. Im Gebet bist du mit Gott alleine. Du hast vielleicht ein Symbol für dein Leben, wo du sagst, da möchte ich hin. Aber dieser dritte Punkt, eine Vision laut vorlesen und eine Vision erklären, das fordert dich heraus. Das fordert von dir Glaubensschritte. Denn ich sag dir etwas, wenn Gott dir eine Vision schenkt, wenn Gott dir eine Berufung schenkt, dann ist das oft größer als dein Leben. Amen. Dann ist das oft mehr als das, was du selber aus deiner eigenen Kraft erreichen kannst. Weißt du, ein Kennzeichen von einer guten Vision ist, dass du sagst, das schaffe ich nicht. Mit all meinen Fähigkeiten, mit all meinem Können, mit all meiner Disziplin werde ich das niemals erreichen. Und wenn Gott dir eine Vision schenkt, denkst du, Gott, wie soll das gehen? Und ich sag dir, was passiert, wenn Gott zu dir redet und dir eine Vision schenkt, dann möchtest du das vielleicht eher für dich behalten. Dann denkst du, weil wenn ich das laut sage, Gott hat mir diese Vision gegeben, Gott hat mir diese Berufung gegeben, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben, dann mache ich mich am Ende lächerlich, wenn das nicht passiert, was ich gesagt habe, oder? Und dieser dritte Schritt fordert dich heraus, er legt dich nämlich fest. Er legt dich nämlich fest, wenn du sagst, Gott hat mir diese Vision gegeben, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben und ich glaube, dass Gott das zu mir gesagt hat, ich habe das geprüft, ich bin mit anderen Leuten im Gespräch und ich möchte das laut bekennen, ich möchte das laut ausrufen und ich möchte es auch erklären, wo es notwendig ist, was das heißt. In Nehemia 8, Vers 8 finden wir, ich hole jetzt nicht die ganze Geschichte raus, könnt ihr zu Hause mal nachlesen, finden wir einen ganz interessanten Bericht, wisst ihr, dass so die erste, wir haben es letzte Woche auch von Marc ein bisschen gehört, so die ersten Rückkehrer aus dem Exil kamen nach Israel und dann eine zweite Welle, die haben halt die Mauer gebaut und dann gab es eine geistliche Erweckung unter dem Schriftgelehrten Esra. Und was macht er? Er holt das Gesetz Gottes raus. Und an einem Tag verließ er das ganze Gesetz Gottes und dann heißt es, und da wo es erklärt werden musste, wurde es erklärt. Und das hat die Menschen getroffen. Das hat die Menschen zur Buße geführt. Das hat die Menschen dahin geführt, die sagen, Mensch, wenn Gott das gesagt hat, und hey, wir haben ganz anders gelebt. Wir müssen Buße tun. Wir müssen Gott um Gnade bitten. Und etwas ganz Wunderbares geschieht in dem Volk. Ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass wir das Prinzip verstehen. Wenn Gott uns eine Vision schenkt, wenn Gott uns eine Vision gibt, dann erfordert es Glaubensschritte, diese Vision auch zu kommunizieren und diese Vision zu erklären, denn das legt uns fest. Das hilft uns, dass wir eine Vision frisch halten. Liebe Gemeinde, ich habe es hier in meinem Skript stehen, ich habe überlegt, ob ich sagen soll, aber in den nächsten Wochen, wahrscheinlich am 7. Juli, wollen wir über eine Vision sprechen. Über eine Vision, mit der wir uns seit Monaten beschäftigen. Eine Vision, die mein Leben verändert hat. Eine Vision, von der ich glaube, dass das unsere Gemeinde in das absolut nächste Level hineinschießen wird. Warum machen wir das? Warum werde ich das tun? Es ist herausfordernd, es wird uns herausfordern, es wird mich herausfordern. Ich sag's noch nicht, nein, 7. Juli, vormerken. Ja. Es wird dich und mich herausfordern. Warum? Weil wir es offen kommunizieren und wir sagen, Gott hat zu uns gesprochen, Gott hat zu mir geredet, Gott hat zu uns gesprochen, das wollen wir tun, das ist das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat und das mag verrückt klingen und das mag herausfordernd klingen und du magst sagen, jetzt ist der Marc total durchgeknallt. Ja? Also vielleicht hätte er mal vor ein paar Monaten eine andere Gemeinde suchen sollen, da wären wir nicht so überfordert gewesen, aber wisst ihr was, diese Vision lebt in mir. Und ich bin davon überzeugt, dass das uns als Gemeinde unheimlich voranbringen wird. Aber es bedeutet, dass wir die Vision kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren und kommunizieren werden. Und wenn du dann zu mir sagst, boah, Marc, bitte, ich kann diese Vision schon im Traum, ich träume schon von dieser Vision, dann will ich sagen, okay, Ziel erreicht, dann werden wir, ja. Also eine Vision frisch halten bedeutet darüber sprechen, darüber sprechen, darüber sprechen, darüber kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren und erklären da, wo es irgendwie möglich ist. Weißt du, dadurch wird nämlich deutlich, dass du das, was Gott dir aufs Herz gelegt hast, nicht aus menschlicher Kraft heraus tun kannst. Wenn du bekennst und sagst, Gott hat mir das auf mein Herz gelegt, ich möchte das und das für Jesus tun, und du dir eingestehen musst, ich kann das nicht aus mir heraus, dann machst du dich abhängig von der Hilfe Gottes. Und dann kommt die Kraft Gottes dann ins Spiel. Und am Ende, wenn die Vision Realität wird, fassbar wird, anfassbar wird, dann wird Gott die Ehre bekommen, die ihm gebührt. Amen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Wobei, wenn ein Pastor sagt, ich komme zu meinem letzten Punkt, ne, dann ist das manchmal, kann manchmal länger denken. Okay. Dritter Punkt, die Haltung. Erlaubt mir nochmal einzugehen, auf was für eine Haltung oder was für eine Haltung wir brauchen, damit eine Vision Realität wird. Wir hatten ja ganz am Anfang unserer Predigtreihe vom Apostel Paulus gesprochen und gesagt, dass er von einer Vision gecatcht worden ist, ja, so eine Vision gefangen hat, die sein Leben wirklich radikal verändert hat. Paulus war im positiven Sinne getrieben von einer Vision. Aber das bedeutete nicht, dass Paulus ein einfaches Leben hatte. Das Gegenteil ist vielleicht sogar der Fall. Je größer unsere Vision ist, desto größer sind die Schwierigkeiten, die sich uns in den Weg stellen. Je größer eine Vision, desto größer die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sein werden. Der Apostel Paulus beschreibt das zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 8. Überlegt mal, versucht euch das mal, wenn ich das vorlese, euch mal bildlich vorzustellen, was der Apostel Paulus durchmachen musste. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Wow, das ist cool, oder? Das ist mal eine Lebensperspektive, oder? Ich weiß nicht, wie viele jetzt noch laut Juhu, Visionen schreien. Aber das ist die Lebensrealität von Paulus gewesen. Gott hat ihm eine Vision gegeben. Er wird vor Kaisern sprechen. Er wird vor Mächtigen sprechen. Er wird, so hat er das später verstanden, der Apostel für die Nationen, für die Heiden werden. Aber zu dieser Vision gehörte es auch, und zwar nicht im Kleingedruckten, sondern klipp und klar, sehr deutlich, je größer die Vision, desto größer die Schwierigkeit. Ich glaube, dass der Apostel Paulus mit einer Haltung lebte, die dazu geführt hat, dass der Paulus nicht gesagt hat, weißt du was, ich gehe zurück nach Tarsus, hab dort meine Gemeinde, hab dort meine Bibelschule, ich schreibe Bücher und gut ist. Sondern ich glaube, dass der Paulus so eine Haltung pflegte, die dazu geführt hat, dass das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, in seinem Leben Realität wurde. Und in beiden Korintherbriefen beschreibt Paulus im Grunde genommen diese Haltung. Einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58. Da schreibt er, daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Oder im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16, da ermutigt er die Gemeinde und sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Also von was für einer Haltung spricht Paulus hier? Von was für einer inneren Einstellung redet er hier, dass er am Ende seines Lebens sagen konnte, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe meinen Auftrag ausgeführt. Ich glaube, Paulus redet hier von Entschlossenheit. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende, eine ganz wichtige Haltung, die wir brauchen, wenn wir von dem Traum zur Wirklichkeit kommen wollen, wenn wir von Vision zur Wirklichkeit kommen wollen. Es gibt ein sehr bekanntes Online-Lexikon und das beschreibt Entschlossenheit als eine Handlungsweise, mit der man willensstark und sicher, also fest entschlossen, auf das ausgemachte Ziel zugeht. Willensstark und fest entschlossen auf das ausgemachte Ziel. Lasst uns aufhören lasst uns das Vorurteil beiseite schieben, dass wir meinen, wenn Gott zu uns redet, wenn Gott uns eine Vision schenkt, dann wird alles gut, dann haben wir keine Probleme mehr in unserem Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Vision von Gott zu empfangen bedeutet Arbeit. Eine Vision von Gott zu empfangen und sie in die Wirklichkeit mit Gottes Hilfe zu bringen, bedeutet Opfer bringen. Und lasst mich das ganz klar hier in diese Gemeinde hineinsprechen, auch prophetisch. Eine Vision von Gott zu empfangen bedeutet auch, Altes aufzugeben, Neues zu wagen. Es bedeutet sogar, von Menschen enttäuscht zu werden, Widerstand zu erleben, konkrete Schritte gehen, Opfer bringen, aktiv werden. Ja, all das bedeutet, eine Vision zu empfangen und erste Schritte in die Verwirklichung zu gehen. All das bringt eine Vision mit sich. Und wir werden vom Traum niemals zur Wirklichkeit gelangen, wenn wir nicht in uns mit dieser Entschlossenheit leben. Gott hat zu mir gesagt. Gott hat zu uns gesprochen. Und wir wollen dieses Ziel und wir wollen diese Vision nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen fokussiert bleiben. Wir wollen nicht aufgeben. Wir lassen uns nicht enttäuschen und wir gehen in Liebe voran. Amen. Weißt du, gerade in Zeiten, wo die Realität das Gegenteil sagt von dem, was die Vision sagt, es ist so wichtig, dass wir in Entschlossenheit und mit Entschlossenheit leben, denn ansonsten geben wir ganz schnell auf und sagen, weißt du was, ich habe so ein nettes Leben vorher gehabt, was tue ich mir den Stress an? Ich möchte dir heute Morgen sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, Opfer zu bringen. Es lohnt sich, Neues zu wagen. Es lohnt sich, Neues aufzugeben. Es lohnt sich, aktiv zu werden. Es lohnt sich, verbindlich festzumachen und sagen, ja, ich bin dabei, ich gehe mit Entschlossenheit, ich gebe nicht auf. Denn dann bin ich davon überzeugt, werden wir von der Vision zur Wirklichkeit kommen, vom Traum zur Wirklichkeit. Niemand behauptet, dass eine Vision ein Leben leichter macht. Es macht das Leben schwieriger. Aber am Ende, lasst mich eines sagen, am Ende hinterlassen wir etwas für die nachfolgenden Generationen. Am Ende überlassen wir etwas für Menschen, die sich da einklinken können. Für Menschen, die sagen, oh, das ist gut, das ist etwas, was mein Herz bewegt. Lasst uns, wenn wir in den nächsten Monaten über Visionen weiter sprechen, über die Vision, die, von der ich meine, eine Vision ist für uns als Gemeinde, lasst uns diese Vision frisch halten. Lasst uns diese Vision frisch halten, indem wir betend darüber nachsinnen, betend darüber nachdenken und diese Vision immer wieder Gott zurückgeben. Sag Gott, wenn du das gesagt hast, wenn das dein Wunsch ist, wenn das dein Wille ist, was ist mein Platz, was ist meine Aufgabe in diesem Werk, das du tun möchtest? Was möchtest du durch mich tun? Wir wollen hören, was Gott konkret dann zu uns sagt. Wir wollen dieser Vision ein Symbol geben. Etwas, dass wir sehen, dass uns erinnert an das, was Gott tun möchte. Ja, und wir wollen über diese Vision sprechen und erklären und erklären und erklären. Wie gesagt, wenn du anfängst, von dieser Vision zu träumen und sagst, Marc, ich bin so bis oben hin, dann lasse ich es mal eine Woche und rede nicht darüber. Ich glaube, dass unsere Visionen und unsere Berufung, das, was Gott durch uns als Gemeinde tun möchte und durch dich tun möchte, nicht irgendwann am Friedhof begraben sein wird, sondern dass wir ein Erbe, ein geistliches Erbe hinterlassen werden und ein geistliches Erbe hinterlassen sollen. Amen. Ich glaube, dass Gott etwas in unsere Mitte hineinlegen möchte, wofür wir sagen können, dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich zu sterben, dafür lohnt es sich, mein Leben zu investieren. Ich habe eine Richtung, die ich einschlage und ich werde sagen, niemals zurück. Amen. Niemals zurück. Niemals zurück. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute redest. Ich danke dir, dass du dich mitteilst und dass du uns zeigen möchtest, die Dinge, die du tun möchtest. Ich hab die ganze Zeit einen geistlichen Impuls, möchte ich kurz weitergeben. Ich glaube, dass hier Personen sind im Raum. Gott hat zu dir gesprochen und gesagt, was du tun sollst. Vielleicht schon vor langer Zeit oder vor einiger Zeit. Und du hast diese Dinge beiseite geschoben. Die Umstände des Lebens haben dazu geführt, dass du diesen Traum nicht mehr geträumt hast. Und Gott hat dich, als ich über dieses Thema gepredigt habe, daran erinnert. An den Auftrag, an die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Und Gott möchte sagen, ich möchte diese Berufung erneuern. Ich möchte diesen Traum erneuern. Er soll wieder frisch werden in deinem Leben. Herr Jesus, ich bete darum, dass du in jedem Einzelnen von uns so eine Sehnsucht, ein Wunsch, eine Haltung wachsen lässt, dass wir hören wollen, was du tun möchtest durch jeden Einzelnen von uns persönlich. Gott, ich danke dir dafür, dass deine Vision Menschen sind. Menschen, die dich noch nicht kennen und Menschen, die dir nachfolgen, die diesen Menschen deine Liebe bringen sollen. Und ich danke dir, dass du uns als Gemeinde dazu gebrauchen möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du reden möchtest. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir, wenn du redest, dass wir deine Stimme hören, dass wir darüber betend nachsinnen, dass wir Symbole und Zeichen finden, um diese Dinge wach zu halten, Herr. Und wir wollen den Mut haben, die Vision, die du uns schenkst, zu kommunizieren, zu kommunizieren, zu kommunizieren. Herr, schenk uns dazu so eine Entschlossenheit, ein zielgerichtetes, ja, fixiert sein, Herr, auf die Dinge, die du tun möchtest und auch die Bereitschaft, Opfer zu bringen, Neues zu wagen, Altes aufzugeben, aktiv zu werden. Darum bete ich hier in deinem wunderbaren Namen. Tu du das, Herr, in unserer Mitte. Tu du das in unserer Mitte. Amen. Wir singen noch zum Abschluss ein Lied, bevor der Marc dann nochmal den Gottesdienst abschließen wird. Ich möchte zwei Dinge sagen.